Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der für diesen Sonntag in der Perikopenordnung vorgesehene Predigttext, der steht in Jeremia 23. Wir wollen hören auf die Verse 16 bis 29. Es ist überschrieben in der Lutherbibel: Worte über falsche Propheten. Da heißt es: So spricht der Herr Zebaoth. Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch, denn sie verkündigen euch Gesichter aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die das Wort des Herrn verachten: Es wird euch wohlgehen. Und allen, die nach ihrem verstockten Herzen wandeln, sagen sie: Es wird kein Unheil über euch kommen. Denn wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm, und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Ich sandte die Propheten nicht, und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch weissagen sie. Doch wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von dem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen: Mir hat geträumt, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen, und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal? Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr? Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese ernsten Verse aus dem Jeremia-Buch, die uns daran erinnern, wie damals vor 2500 Jahren Irrlehre und falsche Prophetie so weiten Raum nahmen, die uns aber auch daran erinnern, wie Irrlehre und falsche Lehre heute weiten Raum nehmen. Und wir wollen dich bitten, Herr, für diese Predigt eben über diese Irrlehre, über diese falschen Propheten, dass du bei uns bist und dass du uns segnest im Reden und Hören auf dein heiliges und lebendiges Wort. Amen. Liebe Gemeinde, vor einigen Wochen habe ich gelesen von einer Studie, die der ADAC herausgebracht hat. Das war im April. Und in dieser Studie ist berichtet worden, dass in Deutschland, nach Aussage des ADACs, und die wissen, wovon sie sprechen, wenn es um Kraftfahrzeuge geht, ein Drittel aller Autos, Gebrauchtwagen, manipuliert sind an ihrem Tachostand. Das heißt, wenn Sie irgendwo einen Gebrauchtwagen kaufen, wenn Sie drei Stück kaufen, können Sie davon ausgehen, dass einer am Tacho manipuliert ist. Dass dann, weil das ganz einfach ist, Sie können sich Geräte im Internet kaufen, kosten 50 Euro, kann man einfach die Tachos zurückstellen. Das ist ein großer Schaden, das ist Betrug. Und in diesem Artikel wurde dann auch berichtet, wie man das erkennen kann, was so Merkmale sind, Kennzeichen, wenn so ein Tacho manipuliert ist. Also wenn da am Tacho 50.000 steht, aber eben die Pedale so abgenutzt sind, dass Sie wissen, naja, da sind schon 200.000 mitgefahren, dann wissen Sie, ist was vielleicht nicht in Ordnung. Oder wenn zum Beispiel der Sitz total durchgesessen ist, wenn da nur 40.000 am Tacho steht, dann wissen Sie, na, da hat vermutlich länger einer drauf gesessen auf diesem Sitz als nur 40.000 Kilometer. Oder da wurde geraten zu schauen auf die Steuergeräte im Auto oder auch auf den Tacho selber mal von hinten zu gucken aus dem Motorraum, wo es möglich ist, halt zu sehen, was da für Kennzeichen sind, ob der schon mal gewechselt worden ist halt. Oder wenn beispielsweise kein Scheckheft da ist oder das nicht nachvollziehbar ist halt, dass das alles Merkmale wären halt, wo man vorsichtig sein müsse, weil dann vermutlich der Tacho manipuliert wäre, dann sei das falsch, was dort eben angegeben würde. Warum erzähle ich Ihnen das? Nun, wir haben es heute zu tun mit einem Predigtext, der sagt, sowas gibt es im geistlichen Bereich auch. Manipuliertes Wort Gottes. Nach außen sieht alles ganz in Ordnung aus. Da stehen dann Prediger, Pastoren, Pfarrer, die verkündigen irgendetwas, aber das ist nicht das Wort des Herrn. Und so wie in dem Artikel gesagt wurde, was sind denn Merkmale, Kennzeichen, wie man das erkennt, so möchte ich aus diesem Predigtext noch einmal euch zeigen, wie man erkennt, was falsche Prophetie ist, dass es eben solche Merkmale gibt. Und so habe ich dann auch diese Predigt überschrieben, 6 Merkmale falscher Propheten. Ich werde als erstes sprechen über das erste Merkmal, dass sie nicht vom Herrn beauftragt sind. Zweitens, dass sie sich nicht auf das Wort des Herrn als alleinige Quelle verlassen. Drittens, dass sie ein Wohlstandsevangelium predigen. Viertens, dass sie den Namen des Herrn vergessen machen. Fünftens, dass sie nicht zur Buße aufrufen. Und sechstens, dass sie ihre eigenen Träume und Gefühle verkündigen. Das sind 6 Merkmale. Wir wollen uns mit dem ersten beschäftigen. Das erste Merkmal, sie sind nicht durch den Herrn beauftragt. Also wie gesagt, jetzt nicht Ideen von mir, sondern das sagt der Herr hier im Vers 21. Ich sandte die Propheten nicht und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen und doch weissagen sie. Also das ist ganz klar, die sind nicht beauftragt vom lebendigen Gott. Und das ist ganz wichtig, das müssen wir wissen. Es gibt Menschen in der Gemeinde, Menschen in der Kirche, die sind nicht beauftragt vom Herrn. Aber die tun so, als ob. Übrigens nicht nur hier in der Bibel, sagen die Leute immer, ach, das sind die harten Worte des Alten Testamentes. Bergpredigt, ich zitiere jetzt Jesus Christus selber. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen in jeden Tagen, Herr, haben wir denn nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, jetzt kommt es, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Also auch Jesus macht ganz klar, da laufen haufenweise Leute rum, die tun dann Wunder. Da weiß man, das Wunder kommt nicht von Jesus, das ist vom Widersacher halt. Die treiben vermeintlich böse Geister im Namen des Herrn aus, haben sie aber nicht. Es sind Übeltäter, so sagt es der Herr. Sie sind nicht vom Herrn beauftragt. Es ist eine Amtsanmaßung, die sie haben, dass sie sagen, ich bin Pastor, ich bin Prediger. Ich habe wiederum vor einigen Tagen gelesen von einem Landgerichtsurteil in Ulm. Da hatte sich jemand als Polizist ausgegeben. Der ist dann zu älteren Menschen hingegangen und hat ihnen erzählt, er käme eben jetzt von der Polizei und es gäbe Trickbetrüger und sie müssten ihnen jetzt mal zeigen, wo sie ihr Gold und ihr Silber versteckt hätten. Am besten würden sie es mitgeben halt. Also der hat dann diese Menschen beraubt, ganz schlimme Sache halt, und ist dann zu 6 Jahren Haft verurteilt worden. Da hat er sich ein Amt angemaßt, hat gesagt, ich bin Polizist, ja, und zeigen Sie mal. Und die Leute haben das geglaubt. Die hätten sich nur mal einen Ausweis zeigen lassen müssen, die Marke halt, bei der Polizei anrufen, hätten sie gemerkt, oh, ist nicht. Kann man sagen, ja, bei einem falschen Polizisten geht das vielleicht so. Wie merkt man das denn beim Pfarrer? Beim Pfarrer ist es und beim Pastor genauso, beim Prediger. 2 Fragen müsst ihr nur stellen. 2 Fragen, dann wisst ihr sofort, wo die Leute stehen. Ob sie vom Herrn beauftragt sind oder nicht. Erste Frage, erzählen Sie mir doch mal Ihr Wiedergeburtserlebnis. Wie sind Sie denn zum lebendigen Glauben gekommen? Zweite Frage, erzähl mir doch mal von deinem Berufungserlebnis, von deiner Beauftragung. Und nicht erzählen lassen, ja, damals hat mich die Landeskirche, damals hat mich diese freie Gemeinde oder sonst was einer beauftragt. Das ist die Vocatio externa. Also das kann jeder bekommen, dass man dann offiziell in Amt und Würden ist. Die Vocatio interna, also die innere Berufung durch Gott, das müsst ihr euch erzählen lassen. Und da merkt ihr sofort, wo die Leute anfangen zu wackeln. Immer wieder. Ich habe mal eine Diskussion gehabt mit jemandem, eine Podiumsdiskussion, da ging es so um Umgang mit Religionen halt, und der hatte alle möglichen Thesen erzählt. Da habe ich irgendwann gedacht, jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Da habe ich gesagt, erzählen Sie mir doch bitte einfach mal von Ihrer Berufung, warum Sie Pfarrer geworden sind. Und er hat gesagt, ja, mein Vater war auch Pfarrer. Ja, das war die Berufung. Angenehmer Job, habe ich gemerkt, gibt vernünftiges Geld, kann man sich engagieren. Dann habe ich als nächstes gefragt, ja, und Ihre Wiedergeburt? Hat der knallhart offen, der war ein ehrlicher Mann, gesagt, ich glaube gar nicht an Jesus. Ich mache das aus ganz anderen Gründen. Ich will mich nicht über jemanden erheben. Ich bin sündiger Mensch und habe es nicht verdient, diesen Talar zu tragen. Aber bitte, das sind Grundvoraussetzungen, dass ihr wissen müssen, dass ihr von Leuten was abnimmt, dass ihr sagt, halt, das ist wirklich ein von Gott gesandter Pfarrer, dass er mir sagen kann, ich bin wiedergeboren, ich habe den Geist Gottes in mir. Und ich kann dir erzählen, wie mein Berufungserlebnis ist, dass ich wirklich in den Dienst soll. Und wenn die da anfangen zu wackeln und das sind ja so evangelikale Dinge und sowas, wisst ihr sofort Rückzug. Das ist genauso, wenn ihr einen Polizist fragt, können Sie mal Ihren Dienstausweis zeigen? Und wenn der dann sagt, ja, das ist jetzt ganz schwierig, den habe ich leider nicht dabei. Dann sage ich, dann erst mal gucken halt. Ne? Also, das ist das erste Merkmal, wo ihr feststellen könnt, dass falsche Propheten da sind, nicht wirklich von Gott kommen, weil sie nicht beauftragt sind, nicht vom Herrn beauftragt, so sagt es unser Text. Zweite Merkmal, sie verlassen das Wort des Herrn als alleinige Quelle. So heißt es hier einmal im Vers 16, so spricht der Herr Zebaoth, hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch, dann kommt es, denn sie verkündigen euch Gesichte aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Vers 22 heißt es, wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt. Die interessiert das überhaupt nichts, diese falschen Propheten, die damals zu Zeiten des Königs Joahas und Joachim gelebt hatten, halt, was der Herr gesagt hat. Die gucken nur, was die oberen Könige da sagen, oder dass ja das gut ankommt, halt nicht beim politischen Establishment, dass das alles wohlfeil ist. Jeremia, der Prophet, der das hier sagt, der hat richtig Probleme, der wird verhaftet, der wird gefoltert, halt, der kriegt richtig Ärger. Das wollen die nicht hören, die Oberen in Jerusalem zur damaligen Zeit halt. Aber die falschen Propheten halt, die gucken nicht mehr aufs Wort Gottes, auf das, was in den fünf Büchern Mose gestanden hat, halt, was in den Psalmen gestanden hat, sondern die reden nur, was die Obrigkeit hören will halt. Das war die Situation damals. Wir haben gestern ein großes Jubiläum gehabt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das vor Augen gehabt hat. 31. Mai 1934, 90 Jahre her, da wurde die Barmer Theologische Erklärung verfasst. Damals in Wuppertal, Sternstunde protestantischer Geschichte. Damals in den 30er Jahren bildeten sich die deutschen Christen. Und die sagten, ja, Wort Gottes, also Alte Testament brauchen wir schon mal gar nicht, halt, das ist ja alles israelitisch, das ist alles jüdisch. Und das Neue Testament müssen wir auch entjudaisieren, aber wichtiger als die Bibel ist die Geschichtsoffenbarung in unserem Führer Adolf Hitler. So haben die damals gesprochen. Und haben sich dann gläubige Brüder hingestellt und haben gesagt, das geht so nicht. Wir müssen eine Erklärung dagegen machen von der bekämpften Kirche. Und hat es die erste These der Barmer Theologischen Erklärung, ich lese sie heute noch einmal vor, die ja auch in unserer Gemeindeordnung drinsteht und die auch die meisten Pastoren in Deutschland unterschrieben haben als pflichtgemäße Bezeugung des Evangeliums. Da heißt es, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt ist, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören haben, dem wir im Leben und Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Und dann kommt es, wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einem Wort Gottes noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Amen. Pam. Genau so, das ist die erste These. Wir verwerfen die falsche Lehre, als gibt es neben dem Wort Gottes noch irgendeine andere Quelle, irgendein Parteiprogramm, irgendeine Naturwissenschaft, irgendeine Philosophie, die daneben stünde und uns in unserer Verkündigung irgendwie Quelle sein könnte. Allein das Wort Christi, allein die Bibel halt, das haben uns die Reformatoren eingeimpft. Sola Scriptura, allein das Wort, allein das Wort, allein das Wort. Das haben die falschen Propheten verlassen, zu allen Zeiten. Und da könnt ihr genau hingucken, wenn das Wort Gottes verlassen wird. Das ist ja so auch meine These, als wir die Kirche hier renoviert haben, halt, also da habe ich mich nicht um die Elektrik, die Lampen und so einen Krempel gekümmert, das ist alles vollkommen egal. Aber draußen die Tür, wenn der reinkommt in den Kirchsaal, das war mir wichtig, dass die eine Botschaft enthält, VDMIE, die seht ihr am Türgriff, Verbum Dei Manet in Aeternum, Jesaja 40, 8 und 1. Petrus 1, 25. Damit er in der reinkommt, sagen, dem sind wir allein verpflichtet. Wenn diese Kirche kommt, der muss wissen, allein das Wort Gottes, keine andere Grundlage, dem wollen wir dienen. Übrigens, da schließt auch die Barmer Theologische Erklärung nach der sechsten These, VDMIE, Verbum Dei Manet in Aeternum, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Das ist die alleinige Quelle. Und wo immer ihr erlebt, dass Leute sich davon entfernen, ist sofort alles falsch. Was dann kommt, sofort Stecker ziehen. Und das erlebt man in allen Bereichen. Ich habe so viel Verkündigung gesehen bei anderen Leuten, wo das verlassen wurde. Predigerseminar, wo ich damals gewesen bin halt. Da war eine Vikarin, Mitvikarin, die geht hin, liest einen Predigtext vor und sagt, ja, das steht so in der Bibel, aber ich habe mich entschieden, gegen den Text zu predigen, weil der gefällt mir nicht. Original, erster Satz. Gegen den Text predigen. Oder jetzt nicht nur zu sagen, Land, freie Gemeinde, war ich in der Brüdergemeinde. Kommt ein Prediger, hauptamtlicher Prediger nach vorne. Sagt, ja, wisst ihr was, liebe Gemeinde, heute werde ich das erste Mal nicht über ein Wort Gottes predigen, denn ich war mit meiner Frau im Urlaub und da waren wir auf dem Berg oben und da haben wir ein Lied gesungen und das war so schön mit meiner Frau und der blaue Himmel und über dieses Lied will ich heute predigen. Was glaubt ihr, was ich beiden Leuten gesagt habe? Das Inferno, da ist nichts richtig mehr drin. Das Wort Gottes allein. Der Landeskirche, wo ich herkomme aus Westfalen, stand das in der Kirchordnung drin. Der Prediger muss über einen Text der kanonischen Bücher predigen. Er soll aus der Lutherbibel 84 stehen. Das ist eine Muss-Vorschrift und das ist gut so. Weil wenn wir da erstmal anfangen abzuweichen, nicht mehr Predigtexte mitbringen halt aus der Bibel, ist alles vorbei. Wenn jemals hier oben ein Prediger stehen sollte, der sagt, ich predige nicht über das Wort Gottes, nicht über die Bibel, sofort von der Kanzel holen, breche sofort den Gottesdienst ab. Das sage ich den dann vielleicht in Amt und Würden stehenden Kirchvorstehern halt. Wenn ich das wäre, weil ich was ich nicht mehr alle Tassen im Schrank hätte, weil ich was ich was für eine Krankheit hätte oder sonst was halt, sofort runterholen von dieser Kanzel halt. Es ist nicht richtig. Wir müssen alleine auf das Wort Gottes gucken. Und wenn ich da so scharf bin, bitte, es geht nicht anders. Die Barmer theologische Erklärung ist genauso scharf. Und das Wort Gottes hier in unserem Predigttext genauso. Das sind Lügenpropheten, die was anderes bringen. Das mag nett gemeint sein, das mag naturwissenschaftlich so richtig sein und das mag mit der Ideologie der Zeit dann in Einklang sein. Aber wenn es dem Wort Gottes, wenn es nicht mehr dem, wenn es dem widerspricht, ist alles falsch. Das ist das zweite Merkmal, woran ihr erkennen könnt, dass Prophetie nicht in Ordnung ist, dass Verkündigung falsch ist, wenn sie sich nicht allein als Quelle auf das Wort des Herrn bezieht. Dritte Merkmal, woran wir falsche Prophetie, falsche Verkündigung erkennen, das Predigen eines Wohlstandsevangeliums. Da ist es hier im Vers 17, also von diesen Lügenpropheten. Sie sagen, es wird euch wohl ergehen. Und allen, die nach ihrem verstockten Herzen wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Alles wird gut, alles nicht so schlimm. Und dann packen sie auch noch ein bisschen Gott so rein, so nach dem Motto, ja, wenn du nur an Gott glaubst, am besten noch den und den Zehnten gibst, den und den Ablass bezahlst, dann wird alles schon gut werden. In dieser Welt, ich spreche nicht von der Ewigkeit, in dieser Welt, dann kommt der Segen über dich. So haben sie es damals gesagt, es wird nicht passieren, dass die Babylonier kommen. Unsere schlauen Könige werden schon die richtigen Entscheidungen treffen und dann werden wir es schaffen, es wird nicht so kommen. Und das Unheil kam, 1 Million Menschen mussten damals sterben. Das, was Jeremia verkündigt hatte, zu sagen, es kommt ein Unheil über diese Stadt, das, was Jesaja angekündigt hatte, halt nicht, das ist dann gekommen, 1 Million Toten. Die haben ihre kulturelle, ihre religiöse Identität verloren, wurden alle deportiert halt. Furchtbares Unheil. Gottes Wort hatte was anderes gesagt, sie haben es dagegen gestellt. Und auch heute, Gottes Wort ist eindeutig. Es wird nicht alles gut. Diese Erde läuft auf das Ende zu. Und das Ende wird furchtbar sein, wenn der Herr seine Zornesschalen über dieser Welt ausgießt. Mit all den Veränderungen, mit all den furchtbaren Dingen, die kommen, es wird hier nichts gut. Und das nicht nur für das große Gesamte, auch für unser Leben nicht. Das ist ja auch so eine gängige Wohlstandsevangeliumstheologie. Ja, wenn du nur genug glaubst, dann wirst du auch deine Krankheit besiegen. Es gibt sehr extreme, freie Gemeinden, so, die solches dann erzählen, so nach dem Motto, musst nur glauben, brauchst auch dann keinen Arzt, dann geht jede Krankheit weg. Nochmal, ich glaube fest daran, dass Gott heilen kann, gar kein Thema. Aber das Leuten zu sagen, so nach dem Motto, du musst die Voraussetzung bringen und dann wird das passieren und deine Ehe und alles, nicht? Und da gibt es kein Unglück, nur wenn du nur. Dann hast du dann später als Pfarrer mit zu tun, wenn die Leute dann bei dir in der Seelsorge sind, wenn die jahrelang mit so einem Mist bestrichen worden sind, so nach dem Motto, eben diesem falschen Wohlstandsevangelium. Nein, in dieser Welt gibt es Leid, da gibt es Krankheit. Und das hat nichts mit deinem Glauben zu tun. Auch die stärksten Gläubigen müssen in den Tod. Auch die sind von Krebs, auch die sind von Schlaganfall, auch die sind von Lähmungen, was weiß ich, nicht allem betroffen halt. Das gehört mit dazu, das sagt die Bibel. Nichts anderes, die ist da ungeschönt. Wir haben vor einigen Zeit mal über die abbrechende Hütte, nicht, wir sind eine verfallene Hütte hier gepredigt halt. So ist die Bibel und da könnt ihr immer wieder dran erkennen, dass es Wohlstandsevangelium ist, dass es falsche Verkündigung ist. Wir haben nächsten Samstag hier ja den HMK-Tag. Da werden, ich sage nicht furchtbare Zeugnisse, aber Zeugnisse, die hauen euch, die werden euch vom Hocker hauen, wenn ja die Brüder wieder kommen und erzählen, was in der Verfolgung passiert. In über 50 Ländern dieser Welt werden Christen ob ihres Glaubens verfolgt. Und denen zu sagen, die ihre Angehörigen von, ja, wird irdisch wieder alles gut, man muss nur, das sind so falsche Theologien. Nein, die Nachfolge Jesu Christi ist Kreuzesnachfolge, ist Leidensnachfolge. Und wenn du es ernst nimmst mit Jesus, da wirst du gesegnet, keine Frage, überhaupt keine Sache. Aber in dieser Welt wird manches schwieriger. Und das heißt nicht, dass dir alles Leid erspart bleibt. Hütet euch vor denen, die euch verkünden, ja, musst nur glauben, musst nur den lieben Gott haben, dann ist alles gut und dann wird alles richtig. Das ist nicht biblisch halt, das ist Lügenprophetie. Vierte Merkmal, woran wir erkennen können halt, dass es falsche Prophetie, falsche Verkündigung ist, dass der Name des Herrn vergessen gemacht wird. So heißt es hier im Vers 22, sie wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, wie auch ihre Väter meinem Namen vergaßen über dem Baal. Den Namen Jesu vergessen machen, den Namen Jahwe vergessen machen. Damals war es vor zweieinhalbtausend Jahren so, ja, Gott schon, aber nicht Jahwe. Baal und die Astarte, da müsst ihr hin, das ist unser Gott, das ist unsere Religion. So irdisch ausgerichtet, Vegetationsgottheiten, dass es uns gut geht, wieder Wohlstandsevangelium. Aber nicht dieser Jahwe, den wollen wir mal vergessen, den stellen wir mal in die hinterste Ecke. So ist das bei den Propheten gelaufen. Eine wahre Prophetie erkennt ihr immer wieder, dass der Name des Herrn in den Mittelpunkt gestellt wird. Damals war es der Jahwe-Name und heute ist es der heilige und ewige Jesus-Name. Jesus, 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 Jesus. Und da habt ihr ein Kriterium für klare, bibeltreue Verkündigung, wo der Name Jesu nicht mehr ausgesprochen wird. Da stimmt was nicht. Luther sagt mal, in Bezug sogar auf die Bibel halt nicht, man müssen prüfende Bücher in Weize Jesum treiben, aber das gilt vor allen Dingen für die Predigt. Könnt jede Predigt beurteilen danach, treibt sie Jesus? Gibt sie dem heiligen und ewigen Jesus-Namen die Ehre? Wird der Name Jesus genannt? Wird der Name Jesus geehrt? Wird der Name Jesus im Gottesdienst angerufen? Ja oder nein? Wo nur vom Gott die Rede ist oder gar von der Göttin, liebe Mutter im Himmel oder sonst irgendwas, wo der Jesus-Name vergessen wird, nicht ausgesprochen wird, da wisst ihr, da ist etwas nicht in Ordnung. Dritte Gebot lautet, geheiligt, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen und der wird nicht ungestraft bleiben, der seinen Namen missbraucht. Das gilt auch für den Jesus-Namen, wenn ich den vergesse. Geheiligt werde dein Name, erste Bitte im Vater unser. Geheiligt werde dein Name, wenn Jesus uns das lehrt zu beten, dann dürfen wir wissen, wie wichtig das ist für uns in der Verkündigung. Und wo Jesu Name nicht geheiligt und geehrt wird, da ist alles falsch. Wir haben vor Jahren hier in der Evangelischen Allianz ein Projekt vorgestellt bekommen, das hieß Serve the City. Da sollten wir hingehen als Gemeinden in unserem Stadtteil, in unserem Bezirk und sollten Menschen gute Taten tun. Das ist erstmal in Ordnung. Und hätten wir auch gerne mitgemacht. Wir sind ja nun keine Unmenschen, das wollen wir mal tun, das ist auch vom Evangelium geboten. Aber dann wurde gesagt, eins dürft ihr dabei nicht machen. Also wenn ihr irgendwo eine Parkbank anstreicht oder irgendwie einen Bolzplatz renoviert oder wenn ihr irgendwie... Ihr dürft nicht sagen, dass ihr das für Jesus tut. Wir wollen das einfach nur so machen. Nicht von Jesus sprechen. Das war verboten. In der Allianz. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, letzte Sitzung, wo ich hingehe. Ich war ein junger Mann, junger Pfarrer, erste Evangelisation, die wir machten bei uns, hatten wir Johannes Hansen eingeladen. Ich hatte noch keine Ahnung von irgendwas und Johannes Hansen, der große, erfahrene Evangelist halt. Und dann habe ich ihn so angerufen und gesagt, ja, sag mal Johannes, also wir wollen hier, welche Themen müssen wir denn machen, das und das ja und welche Lieder, damit die alle passen. Und dann hat er schon gemerkt, wo ich da hingehe. Dann hat er gesagt, jetzt pass mal auf, mein Lieber, und das merkt ihr für deinen ganzen Dienst, nicht nur für die Evangelisation, Jesus. Sing Jesus-Lieder und bring Jesus Themen, der Rest ist egal. Ob die es hören wollen oder nicht, das ist das, was wir machen müssen. Hast du das verstanden? Jesus Themen, der Rest interessiert nicht. Heute, wo ich selber Evangelisation zu verantworten habe, erlebe ich das auch immer wieder. Da mache ich Themenvorschläge, dann schreiben die so zurück, die Brüder, das ist alles schön und gut, aber das ist doch zu Jesus-lastig halt. Nicht, wenn wir das auf die Plakate schreiben, was sollen die denn denken? Dann sage ich zurück, dass wir für Jesus unterwegs sind. Und wenn euch das zu Jesus-lastig ist, sucht euch einen anderen Verkündiger. Mit mir nicht. Ich will mich hier nicht produzieren, als was weiß ich, dem bibeltreuen oder jesustreuen Verkündiger. Ich bin es nicht wert, das Evangelium zu sagen. Aber das ist mir wichtig. Jesus, Jesus, Jesus halt. Nicht, dass dieser Name über alle Namen ist und dass wir diesen Namen ehren. Wir haben es eben im Wochenpsalm gehört. Lass uns miteinander seinen Namen erheben. Und andersrum, wo dieser Name nicht ausgesprochen wird, hört euch das an, bei Verlautbarungen, bei Predigten, wird von Jesus gesprochen. Wenn ein Geistlicher spricht, egal wozu, und er nennt den Namen Jesus nicht, dann ist etwas nicht in Ordnung. Das sage ich so. Da könnt ihr etwas dran ändern. Da hängt irgendetwas. Jesus, darum geht es. Nochmal, wenn ihr feststellen wollt, was falsche Prophetie ist, immer wieder daran erkennen, dass sie den Namen Jesus vergessen machen wollen. Ein fünftes Merkmal, woran man falsche Prophetie erkennt, ist das Fehlen des Aufrufs zur Buße. Da heißt es hier im Text im Vers 22, wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt. Und dann kommt es, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Das war die Situation damals. Das Volk lief komplett in die falsche Richtung. Und Gott schickt immer wieder die wahren Propheten, ein Jesaja, ein Jeremia, ein Hesekiel. Der ruft immer wieder zur Umkehr. Alle Propheten haben immer wieder zur Umkehr. Die Buße, das war deren Thema. Und nicht nur im Alten Testament, im Neuen Testament. Johannes der Täufer, was war das? Das war ein Bußprediger. Der hat zur Buße gerufen. Jesus, als er seinen Dienst beginnt, das Erste, was er sagt, kehrt um, tut Buße halt nicht. Das Himmelreich Gottes ist nahe gekommen. Als die erste Gemeinde losgeht, halt Petrus predigt halt. Und die fragen, wie sollen wir denn jetzt machen? Wie geht es weiter? Da sagt er, tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Tut Buße halt. Darum geht es. Immer wieder, die Männer, die klar von Gott ausgesandt werden, haben immer wieder zur Buße gerufen. Ihr sollt Buße tun. Als die Kirche im Mittelalter so komplett kaputt war, hat das dieser kleine Mönch in Wittenberg erkannt, dieser Martin Luther. Und dann knallt er seine 95 Thesen da an die Tür in Wittenberg. Und was ist die erste These? Die erste These lautet, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Bums, das war die erste These. Die nächsten Thesen waren auch immer wieder die Buße. Damit geht's los. Buße zu tun, umzukehren von falschem Tun. Nicht den Leuten sagen, ihr seid in Ordnung, wie ihr seid. Das ist alles nicht so schlimm, wenn du Ehe brichst, wenn du stiehlst, wenn du betrügst. Sondern den Leuten sagen, es gibt ein richtig und es gibt ein falsch. Und das lesen wir in der Schrift. Und wenn du gegen die Schrift stehst, dann musst du umkehren, dann musst du dich bekehren. Tu Buße. Das muss sich der Prediger auch immer wieder selbst sagen. Ich muss es selbst immer wieder hören. Also für mich ist es ja einfach, hier oben auf der Kanzel zu stehen und euch zu sagen, Leute, ihr seid falsch und verkehrt, wo immer wir geben, das Wort steht halt, da müsst ihr Buße tun. Das ist richtig, dass ich euch das sage. Aber als erstes muss ich es immer wieder wissen. Ich bin ein Sünder und bleibe ein Sünder. Und ich muss es selber immer wieder hören, dass ich umkehren muss. Aber ihr eben auch. Die Bibel sagt nicht, der Mensch ist perfekt und du kannst durch eigenes Tun irgendwann ohne das Kreuz auskommen. Du brauchst das Blut des Heilandes Jesus Christus nicht. Du könntest, das ist so eine schlimme Irrlehre, sündlos leben. Können wir nicht. Wir sind und bleiben Sünder bis zum letzten Atemzug. Und ich als allererstes. Und wir brauchen das, dass wir umkehren zum lebendigen Gott. Dass wir Buße tun. Das ist so wichtig. Ich weiß, das ist unangenehm. Das gefällt niemandem, auch mir nicht, wenn ich das höre. Aber das ist so wichtig. Das ist genauso wie beim Arzt, wenn wir gesagt kriegen, wir wiegen 150 Kilo, sind 1,60 Meter groß. Und dann muss uns auch jedes Mal sagen, so nehmen Sie mal ab, das ist nicht gut. Ne? Ja, und genauso ist es für einen Christen ohne Buße. Geht nicht, egal was ist, Buße ist wichtig. Und da, wo das nicht gesagt wird, ja, da ist was falsch, wie der Arzt. Wie gesagt, wenn du beim 1,60 Meter 150 Kilogramm wiegst und der nicht sagt, dass das nicht in Ordnung ist, dann ist es kein guter Arzt. Nur weil der dir sagt, was du hören willst. Dann muss er dir sagen, hey, nimm mal ab, das tut dir gut für den Kreislauf, für die Gesundheit, für deine Gelenke, für alles. Und nochmal bei der Buße, das ist so wichtig. Bußpredigt gehört mit dazu. Und wo es nicht geschieht, wo die Menschen in Ordnung sind, so das Häubchen drüber gedeckt wird, so nach dem Motto, alles in Ordnung, wir wollen ja nicht irgendwie Anstoß nehmen mit unserer Verkündigung, da ist es nicht vom Herrn. Und ein sechstes und letztes, woran wir falsche Verkündigung erkennen können, dass die Menschen, die es verkündigen, eigene Träume und eigene Gefühle verkündigen. So heißt es hier im Vers 16, so spricht der Herr Zebaoth, hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch, dann kommt es, denn sie verkündigen euch Gesichter aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Im Vers 25, ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen, mir hat geträumt. Nochmal, um jetzt nicht missverstanden zu werden, ich kenne die Bibel schon und ich weiß auch, dass der Herr zu uns sprechen kann in Träumen. Das hat er getan, das tut er auch heute noch zum Teil. Aber zur Grundlage von Verkündigung kann niemals ein eigener Traum werden. So nach dem Motto, ja, wir haben die Bibel, aber ich habe jetzt eine Sonderoffenbarung gekriegt. Mit der Schrift ist das Vollkommene gekommen, wie es in 1. Korinther 13 heißt. Das heißt, darauf müssen wir uns beziehen. Nochmal, es kann sein, dass Gott dir eine Schriftstelle auch im Traum und durch eine besondere Begegnung nochmal besonders deutlich macht. Aber zur Verkündigung niemals. Mir hat geträumt, ich habe gemacht. Gibt es auch eine Menge freie Gemeinden halt, nicht? Die haben sich davon verabschiedet halt, dass über den Text der Predigt gepredigt wird. Da stehen dann irgendwelche Leute auf, ja, ich hatte heute Morgen Eindruck beim Frühstück, wie ich es Nutella-Brötchen geschmiert habe halt, nicht? Da habe ich gemerkt halt, also so wie das hier am Brötchen läuft, so wird es demnächst auch bei uns in der Gemeinde laufen. Läuft wie geschmiert. Ihr lacht jetzt, so läuft das tatsächlich zum Teil ab. Das ist ein Wahnsinn. Ich habe einen Eindruck für irgendjemanden. Also wenn zu mir jemand kommt, das erlebe ich auch immer wieder. Herr Latzel, mir hat geträumt, ich habe einen Eindruck. Kommen manchmal Leute von weit her. Ich frage mittlerweile, warum wollen Sie denn kommen? Weil ich das mehrfach erlebt habe. Dann sitzen die vor mir, ich denke, wir führen ein Seelsorgegespräch. Nee, da erklären die mir, ja, ich habe das und das gesehen und gemacht und alles. Mache ich sofort die Tür zu. Da kommt einer und hat einen Traum und will mir ein Gesicht, einen Eindruck und mir irgendwas erzählen, was vermeintlich von Gott wäre. Wenn Gott mir was zu sagen hat, dann tut das über sein heiliges und lebendiges Wort, über seinen Heiligen Geist. Aber nicht durch die Träume irgendwelcher anderen Leute, von denen ich nicht weiß, wer hat denn den Traum gesandt. Wo kommt denn der her? Und das müssen wir wissen halt. In dieser Welt wirkt der Widersacher. Und er verstellt Menschen das Gesicht, so wie damals, vor 2.500 Jahren. Die haben auch ihre eigenen Träume gehabt, ihr eigenes Herz, ihre eigenen Gefühle. Das ist wie bei unseren E-Mails, das wisst ihr auch. Also wenn ihr bei euch im Spam-Ordner eine E-Mail habt, wo ihr nicht wisst, wo der Absender her ist. Und egal, was euch dann verheißen wird, ja, sie haben 1 Million Euro gewonnen. Halt. Nicht hier spricht deine Erbtante aus Wisconsin oder was weiß ich auch immer. Aber der Absender ist nicht klar. Was macht ihr dann mit so einer E-Mail? Löschen. Wollt ihr euch gar nicht angucken, weil das kann den ganzen Computer infizieren. Und genauso ist das, wenn man sich so auf die Träume der Leute einlässt, hier die Gesichter, die irgendwelche Leute haben, wo du nicht weißt, wo kommt denn sowas her. Wir wollen immer wieder beim Wort bleiben, allein beim Wort und nicht, wie gesagt, eigene Träume und Gefühle verkündigen oder gar darauf hören. Das ist ein sechstes Merkmal darüber, wie falsche Prophetie ist. Das waren diese 6 Merkmale aus diesem Text, was falsche Propheten ausmacht. Erstens, dass sie nicht durch den Herrn beauftragt sind. Zweitens, dass sie sich nicht allein auf das Wort des Herrn als alleinige Quelle verlassen. Drittens, dass sie ein Wohlstandsevangelium predigen. Viertens, dass sie den Namen des Herrn vergessen machen. Fünftens, dass sie nicht zur Buße aufrufen. Und sechstens, dass sie ihre eigenen Träume und Gefühle verkündigen halt. Es ist so wichtig, dass wir allein beim Wort Gottes bleiben. Ich habe angefangen diese Predigt mit dieser Geschichte vom ADAC. Wenn ihr ein neues Auto kauft, da kann ich euch auch nur dringend raten, bitte guckt genau hin, nehmt noch jemanden mit, dass man das überprüft, und wenn ihr Zweifel habt, nicht kaufen so ein Auto. Ihr nehmt nur finanziellen Schaden. Aber noch viel, viel wichtiger ist es, beim Hören aufs Wort Gottes, beim Auto verliert ihr ein paar tausend Euro, schlimm genug. Aber wenn ihr auf falsche Propheten hört, verliert ihr eventuell euer Leben, so wie das in der Evangeliumslesung heute gewesen ist, mit dem reichen Mann. Deshalb wollen wir immer wieder allein hören auf das heilige Wort unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, wie es in der Bibel überliefert ist, und nicht auf das Wort falscher Propheten. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.